Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 149. Nächste Woche dann 150. Mit mir am Start ist der Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's super. Es ist super warm, aber es ist mir geht's gut.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben auch heute eine schöne Auswahl an Themen. Zum einen haben wir die 2022er Starter-Decks, die jetzt auch überall schon erhältlich sind, wo wir eine Überraschung festgestellt haben in den Decklisten, die da drin sind. Dann haben wir wieder eine ganze Schwelle an Secret Lair Drops bekommen mit einer limitierten Secret Lair Drop, über die wir reden wollen. Und zu guter Letzt eine News zum 30. Magic the Gathering Geburtstag soll es ein dreitägiges Event in Las Vegas geben, aber eben auch das Jahr darüber hinaus. Und darüber wollen wir eben sprechen. Zu guter Letzt eben Ask Us Anything, eure Fragen im Podcast beantwortet. Und das bringt uns auch schon dazu, dass wenn ihr uns hier supporten wollt, beziehungsweise in Kontakt treten mit uns, geht es am besten über den Discord oder eben über Social Media. Alle Links dort in der Videobeschreibung. Genauso wie zum Patreon. Wenn ihr uns hier finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne tun über patreon.com/gamery. Und dann landet ihr in den Credits am Ende von jedem Video. Aber eben auch werdet namentlich nochmal am Ende des Podcasts genannt und bekommt den Podcast eben in voller Länge als Video als allererstes zu sehen. Und mit den ganzen Themen vorneweg würde ich sagen, starten wir direkt mal durch. Die Magic the Gathering Starter Decks, die hießen ja früher Arena Kits, richtig?
Und was? Yes, was mittlerweile haben sie umbenannt in das Starter Set und dann immer das Datum dahinter.
Ja, genau.
Das ist ein Einsteigerprodukt.
Yay.
Also es ist was ganz selten ist. Ich habe es neulich auch schon aufgemacht. Es ist so cool. Und naja, es ist halt ein sehr günstiges Starterprodukt. Normalerweise hat das mal so um die 8 Euro gekostet. Mhm. Wizards verlangt jetzt 9 ungefähr. dementsprechend, aber so um den Dreh rum, zwischen 8 und 9 Euro könnt ihr die haben. Das sind zwei Decks und die sind relativ gebalanced gegeneinander.
Ja, genau. Es ist ein weiß-blaues Deck und ein rot-grünes Deck. Die sind halt direkt zum Spielen ready da drin. Sonst noch mit dabei ist eben ein Magic Play Guide Booklet, so eine Art kleines Regelbuch, wo so die wichtigsten Regeln quasi drin sind. Die Papierboxen, also sie sagen hier Deckboxen, aber halt einfach diese Papierdinger, die immer dabei sind. Dann tatsächlich Arena Codes, auch eine Seltenheit. Yes. Nicht nur Einsteigerprodukt, sondern auch tatsächlich Cross-Marketing auf Magic Arena, wo ihr genau diese Decks eben in dieser Form auch auf Arena spielen könnt. Und das Ganze beinhaltet dann eben diese Decks 5 Rare Wildcards mit eben einer Rare Foil Card, die eben in pro Deck drin ist. Also das ist dann bei dem weiß-blauen Deck ist das der Welcoming Vampire und bei dem rot-grünen Deck ist das irgendein Raiju. Warte. Thundering Raiju. Das sind quasi einfach die Foil-Face-Cards, die sind ein bisschen mehr blingy. Und ist halt eigentlich doch ein ganz gutes Produkt zum Einsteigen, oder?
Yes, also gerade die Arena-Kits empfehle ich immer mal wieder, weil 8, 9, 10 Euro, das ist die Range, die wir brauchen.
Ja.
Voll. Das ist die Range von Decks, wo es sinnvoll ist, dass Leute mal vorbeikommen und sagen, hey, ich möchte mit Magic anfangen. Was nehme ich denn mit? Und wir dann guten Gewissen sagen können, das.
Ja.
Ohne dass sie sagen, hier, wir haben hier ein 50 Euro Commander-Deck, ihr wisst nicht, wie man Commander spielt, aber zahlt doch mal 50 Euro fürs Commander-Deck.
Ja, hier ist ein 50 Euro Commander-Deck und du brauchst drei andere Leute, die ebenfalls 50 Euro investieren wollen. Ja, das stimmt. Nee, das ist halt straight up einfach, wie es auch schon draufsteht, the best way to learn to play. Und ist einfach ein durchweg gelungenes Deck. Jedoch ist uns aufgefallen, dass wenn man sich die Deckliste dann noch mal im Detail anguckt, da sind so zwei Karten raus, die einem schon bewusst, also die einem schon irgendwie hervorstechen, weil sie zumindest in jüngster Vergangenheit sehr hoch gehandelt worden sind. Welche sind das denn?
Wir haben einmal den Hullbreaker Horror.
Ja.
Wenn mein Video zu dem Opening rauskommt, wirkt das jetzt so, als würde ich das spielen, weil ich mich echt darüber so, what, der ist hier drin? weil es ist eine Sache. Es ist eine super hochgeteuert gehandelte Karte gewesen am Anfang. Die Leute haben 30, 40 Euro dafür bezahlt teilweise. Dann kam das Ding in einem Commander-Deck. Mhm. Dann kam das Ding jetzt in einem 8-Euro-Starter-Deck.
Ja.
Das ist schon ziemlich krass. Und tatsächlich, das andere ist ganz offensichtlich vorne auf der Box.
Ja.
Das ist der Vampire.
Der Welcoming
also nicht
Vampire.
Der Raiju, der ist nichts wert, aber der Welcoming Vampire in Foil. Das liegt halt auch so bei 4-5 Euro, glaube ich.
Genau, finde ich auch krass, weil Welcoming Vampire ist natürlich eine starke Karte, aber mir ist nicht so ganz bewusst, wo man den überhaupt spielt. Also für alle, die ihn nicht kennen, ist halt eben ein 3-Mana, 2 generische, ein weißes, 2-3 Creature Vampire mit Flying. Und der hat den Text: Whenever one or more other creatures with power 2 or less enters the battlefield under your control, draw a card. This ability triggers only once each turn. Ist das so eine Commander-Karte oder gibt es irgendwo einen Bereich, den ich irgendwie übersehe, dass der so gehandhabt wird?
Casual.
Wahrscheinlich das,
ja. Einfach Leute, die als Starter spielen. Und Death and Hawks. Nicht Death and Hexes, sondern Death and Hawks. Also das Deck, was Squadron Hawks spielt, weil die sind 1-1 fliegend. Mhm. Und man spielt halt einen davon und zieht sich 3 aus dem Deck und spielt danach die nächsten paar Runden immer einen.
Ja.
Und das macht ziemlich krasse Value Engine daraus tatsächlich.
Ja.
Ansonsten im Commander, weiß ich nicht, mit 2 oder weniger ist halt im Commander nie so geil. Aber ich finde halt, dass die auch in anderen Decks einfach mal so als random Karte im Sideboard mitkommen kann.
Mhm.
Und es ist immerhin Crimson War. Crimson War ist jetzt nicht so das meist geöffnete Set. Und das liegt halt dran, weil wirklich die meisten Karten daraus echt nicht gut sind. Aber er ist zumindest, oder sie, ist zumindest eine Karte, die einigermaßen okayisch ist.
Mhm.
Und das reicht halt schon im Crimson War, um irgendwie rauszustechen.
Ja, das stimmt. Und ich meine, es hat ja auch so ein bisschen Mentor of the Meek und Militia Burglar Potenzial. Also wenn man diese Karten in einem Format legal hat, dann könnte man den auf jeden Fall mit dazu packen. Wobei ich glaube, dann wird es schon fast ein bisschen zu crowded im 3-Mana-Bereich.
Ja, wobei da geht es dann wieder in Richtung Commander, wo es halt ist. Gerade mit so schwarz-weiß Aristocrats oder so, das kann schon ganz gut sein.
Total, total. Und halt immer, es ist halt, ne, man sagt das mittlerweile zu jeder weißen Karte, aber es ist halt eben Card Draw in Weiß. Also das ist so ein bisschen der Appeal daran. Aber was ist denn so deine Meinung zu dem, dass solche Karten, die jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen günstiger geworden sind, aber was sagst du denn dazu, dass die in so einem Starterprodukt drin sind? Ist das nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass dann etablierte Spieler sich die Packs quasi wegkaufen, nur für diese teuren Karten, wenn die da zu häufig drin sind?
Ich hoffe nicht. Und selbst wenn, sollen sie machen.
Mhm.
Weil dann holen wir einfach neue bei Wizards. Also das ist ein Produkt, das wird echt im Vergleich zu zum Beispiel Modern Horizons 2, wird es unendlich oft gedruckt. Und du kommst wirklich über Monate und Jahre hinweg sehr, sehr gut an die Sachen ran. Zumindest an das erste und an das zweite Arena Starter Kit. Und haben wir neulich noch eine große Lieferung bekommen von dem zweiten Commander Arena Starter Kit.
Mhm.
Einfach nur, weil wir noch welche bestellen konnten.
Ja.
Und die sind immer noch beim Großhandel verfügbar. Also da haben sie wirklich viele von gedruckt. Und da sehe ich die Angst nicht, dass da Leute leer ausgehen, in Anführungsstrichen. Ich finde es halt gut, dass sie besser werden. Also ich habe das allererste Arena Starter genommen, das ist schon, für ein Starterdeck ist es okayisch. Aber dann habe ich das zweite gesehen und gedacht, okay, sie werden besser. Dann habe ich das dritte gesehen und muss sagen, ja, I like. Nur diesen Preisanstieg von 2 Euro, den finde ich nicht so geil. Aber wenn der nicht dabei wäre, dann wäre das wieder ein bisschen Banane. Hätte man wahrscheinlich wieder irgendwie an den Karten runtergedruckt oder sowas. Ist ja auch doof.
Ja, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall auch, also ich finde es gut, dass manchmal also eben so Karten drin sind, die eben auch noch außerhalb dieses Starter-Decks eben auch Play sehen. Es war so ein bisschen das Problem mit den ganz alten Theme-Decks oder mit den Planeswalker-Decks zum Beispiel. Da waren zwar teilweise Karten drin, die dann eben einen finanziellen Wert hatten. Gerade die Face-Planeswalker, die sind dann schon so, weil es die halt da nur gab und die halt sich nicht unbedingt immer so super krass verkauft haben, die sind dann schon so ihre 4-5 Euro irgendwie wert gewesen, aber im Endeffekt hat die trotzdem niemand gespielt. Das ist halt rein für Sammler, die irgendwie alle Chandra Planeswalker oder sowas haben wollen. Und hier finde ich es halt schön, so ein Hullbreaker-Horror, ne, sollte hier sich jemand nach dem Kauf von diesem Starterdeck sagen, hey, boah, Magic ist voll mein Ding. Entweder geht man halt weiter in Richtung Standard, weil alle Karten da drin sind derzeit standardlegal. Und die sind auch tatsächlich nur aus Streets of New Capenna, Neon Dynasty, Crimson Vow und Midnight Hunt. Das heißt, die bleiben auch nach Rotation noch standardlegal. Genau. Und man baut da halt darauf eben auf. Und ich meine, Hellbreaker Horror hat eine gute Chance, nach der Rotation noch mal so richtig an Hype mit dazu zu kommen. Mhm. Und man kann die zumindest eben weiterverwenden. Oder man sagt halt wirklich, okay, ich gehe halt dann eher in die Playgroup, meine Boardgame-Gruppe oder sowas, will eher in Richtung Commander gehen. Da sind auch diese Karten eben gut spielbar, meiner Meinung nach. Und ich finde es halt immer schön, wenn diese Starterdecks halt so ein bisschen mehr noch bieten, die auch wirklich die Sammlung verbessern. Also nicht nur so, hey, hier hast du irgendein, keine Ahnung, Chandra Planeswalker, 7 Mana und weiß nicht, plus 1 macht irgendwie 3 Schaden an der Kreatur oder so, die halt unplayable ist überall. Und hier hast du halt wenigstens noch ein bisschen was davon. Finde ich eigentlich eine gute Sache.
Ja, absolut. Ich bin auch super begeistert davon.
Ja, also wenn ihr noch Freunde habt oder ihr selbst noch gar nicht so viel Magic the Gathering spielt, dann schaut gerne mal im Local Game Store eurer Wahl mal nach und schaut mal, ob ihr da entweder das aktuelle oder das vom letzten Jahr, das Arena Starter Kit, für einen günstigen Preis bekommt. Wie gesagt, 8-9 Euro ist auf jeden Fall unserer Meinung nach bezahlbar, glaube ich, dafür, dass man zum Spielen kommt in Paper.
Zwei Decks vor allem.
Das ist genau, zwei Decks. Aber wie seht ihr das auch? Also würdet ihr euch mehr von solchen Reprints eben wünschen in solchen Decks? Findet ihr das Starterdeck an sich gelungen oder habt ihr es schon gespielt und findet es eher langweilig? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Wir gehen mal weiter zu den Secret Lair Drops. Secret Lair, man kennt es, man hasst es vielleicht, man hat sich vielleicht damit abgefunden. Unsere ja monatliche Drop-Serie mittlerweile, wo einfach Einzelkarten in einem Paket zusammengebündelt werden unter einem Thema. Man kann sie für eine gewisse Zeit lang kaufen. Wir haben halt jetzt die Juni Super Drop bekommen und darüber hinaus jedoch noch eine spezielle Drop von Beetle and Grimms. Was ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, was das sind. Also es scheint so ein Laden zu sein, der Zusatzdinger macht. Also die, ich weiß nicht, kennst du was von Beetle and Grimms oder hast du sie schon mal irgendwo gehört?
Absolut nicht. Also ich, MT und Patrick hat mir erklärt, was die sind. Ich habe nicht zugehört. Nein, ich kann euch leider nicht sagen, was das ist. Ich habe von denen auch vorher noch nie was gehört, weil so strange. Also vielleicht ist das so ein amerikanisch-only-Ding, wie zum Beispiel Legion auch oder so, was ja eine Herstellermarke ist, die in Deutschland gefühlt gar nicht mehr vertreten ist. Und so. Keine Ahnung.
Also ich weiß, dass sie zu Kamigawa Neon Dynasty haben sie diesen Rucksack angeboten, wo ich glaube für $250 oder so, also lächerlich hoher Preis, oder vielleicht noch mehr, vielleicht auch eher so im Bereich 500 oder so, wo ein Neon Dynasty-themed Rucksack, irgendwie eine Tasse, Figuren, Stofftier, so allerlei Krimskrams, würde ich fast sagen, so ein bisschen wie Werbegeschenke, nur als Sammlerprodukte verpackt. Da haben sie es schon mal angeboten und die machen halt auch viel diese Richtung für Dungeons and Dragons, für andere Wizards of the Coast Marken, so, die sind halt so ein bisschen, glaube ich, die Experten für so Sammelzeug einfach so.
Genau, alles, was sammelbar ist. Genau. Nicht Richtung Merchandise tatsächlich, sondern wirklich eher so Coin-Collections und ähnliches. Also wirklich mehr Collection-Style. Ich muss halt sagen, ich finde es halt strange, weil ich habe mich auf der Seite ein bisschen umgeguckt tatsächlich. Und es gibt Dinge, die du gar nicht kaufen kannst.
Ja. Zum Beispiel das, worüber wir jetzt gerade reden.
Ja, auch. Ja. Aber zum Beispiel auch der MTG Pro Shop, auch ein amerikanischer Shop, kannst du genauso Zeug nicht drauf kaufen, weil die Lizenzen für Europa fehlen. Ja. Weil die teilweise zwar die Lizenzen in Amerika besitzen, aber nicht die Lizenz, das auch in Europa zu vertreiben. Wodurch ich eine Pulli, den ich unbedingt haben wollte, nicht bekomme.
Ja, das ist super, super schade und irgendwie super komisch, weil auch Secret Lair, als es halt angeboten wurde oder angefangen hat, war ja auch immer so ein bisschen Print to Demand. Das heißt also, du hast ein Zeitfenster, wo du bestellen kannst und jeder, der das in diesem Zeitfenster bestellt, wird definitiv die bekommen, weil die erst danach hergestellt werden. Bei Beetle and Grimms, deren Secret Lair Job ist nicht nur irrational, also nicht irrational, aber deutlich teurer als die anderen Secret Lair Drops, aber halt jetzt auch zum Zeitpunkt, wo wir drüber sprechen, eben schon ausverkauft, weil es limitiert auf, ich glaube, 100.000 Drops war oder 10.000, ich weiß es gerade gar nicht.
10.000 meine ich.
Genau, 10.000 und das ist halt dann so ein Limited Produkt und ich glaube auch der Rucksack von Kamigawa war auch limitiert Und das sind halt einfach so Sachen, ja, das ist, hat halt so ein bisschen Sneaker-Vibes, so im Sinne von, da kommt jetzt so ein Collector-Sneaker raus und alle stürzen sich drauf, aber alle Leute, die einfach nur einen hübschen Turnschuh haben wollen, die fragen sich zum einen, hä, warum? Und warum kriege ich jetzt nicht irgendwie diese Spezialversion? Ja, auf jeden Fall, was ist denn in der Secret Lair Drop drin? Wir haben zum einen alle Mythic Legendary Dragons aus dem Original Adventure in the Forgotten Realms Stil quasi drin, also in diesem Rulebook-Stil. Unter anderem halt eben, ne, Old Norbones, Tiamat, Abandeth, Dracolich, Inferno of the Star Mounts, Imerith, the Desert Doom, Icing Death, Frost Tyrant und tatsächlich der passende Token auch in diesem Stil. Icing Death, Frost Tongue, der eben, ich glaube, erzeugt wird, wenn diese Kreatur stirbt, genau. Darüber hinaus gibt's noch einen metallenen Lebenspunktezähler, wo so ein Drache drauf ist, den man so drehen kann. Der geht irgendwie bis 40, beziehungsweise 45. Eine Beatles and Grimm Deckbox in so einem Drachenschuppen-Stil. Beatles and Grimm Sleeves, wo ich glaube, der Inferno ist da in dem Stil quasi einfach nochmal drauf gedruckt. Und genau, und dann gibt's noch einen Bonus, was sich Käufer beim Öffnen da halt wundern dürfen. Und das Ganze wird halt angeboten für 121,95 Euro und eben ist halt schon sold out. Also die Sache ist halt schon irgendwie gegessen. Also sorry, der da wirklich Interesse hat. Aber was sagst du zu diesem Paket? Zum einen ist Secret Lair Drop mit trotzdem nur 5 Karten und natürlich Bonuskram, aber für 121 Euro oder 122 Euro, wäre das was potenziell Interessantes für dich?
Es sind ja 6 Karten mit Token, oder nicht? Es sind ja alle 5 Farben plus Tiamat. 6 plus Token, 7.
Es sind sogar 7, ja, stimmt. Da hast du recht.
Deswegen, also theoretisch, die Anzahl ist schon ziemlich hoch. Mhm. Man kriegt eine Deckbox dabei, die aussieht wie eine Legion Dragon Skin Box. Ja. Also ich habe diese Box in rosa da hinten liegen, im Endeffekt. Also, okay. Auch mit diesen Drachenschuppen, gar kein Problem, habe ich da hinten liegen, wie gesagt. Die Sleeves, ich habe von denen, jetzt müsst ihr stark sein, noch nie eine Sleeve in der Hand gehabt. Das ist eine von den wenigen Herstellern, die ich noch nicht getestet habe, weil ich nicht drankomme. Und auch bis vor kurzem nicht wusste, dass sie existieren. Und ja, dementsprechend muss ich halt sagen, so, und der Lebenspunktezähler ist das einzig Coole in diesem ganzen Segelayer-Drop. Naja. Und ich habe versucht, mir eine zu bestellen, um diesen Lebenspunktezähler zu bekommen und den Rest an einen Kumpel zu verkaufen, weil wir uns das teilen wollten. Er wollte die ganzen Karten und Deckboxen und Sleeves und ich wollte nur diesen Lebenspunktezähler. Der Rest ist mir total egal davon. Ja. Aber ich habe 4 Stunden nach Release geguckt, da war schon sold out.
Ja, das ist halt das Ding mit so limitierten Sachen, die sind dann halt, ne, gerade wenn es nach amerikanischer Zeit geht, dann taucht es bei uns irgendwie um 22.45 Uhr auf und bei denen dann um Mittag irgendwie 12 Uhr oder was weiß ich. Und dann sind die Sachen halt meistens schon weg. Ja, ich finde das.
Bloß Leute können ja 10 Stück bestellen. Bis zu 10 Stück.
Bis zu 10 Stück, ja.
Und das heißt, da sind 1.000 Leute hingegangen und das ist für 10 Stück sich bestellt.
Ja.
Und 1.000 Leute ist nicht viel, gerade im amerikanischen Bereich.
Total.
Wenn jeder Store nur hingeht und diese Bestellung aufmacht, ich glaube, da bleibt nicht mehr viel übrig. Also jeder WPN und WPN Premium Store. Ja. Dann bleibt nicht mehr viel übrig für Spieler.
Also, ja, total. Also ich muss auch sagen, ich finde diese ganze Secret Lair Drops, also Beatles and Grimms hat bei mir sowieso schon so ein Geschmäckle, so einen bitteren Beigeschmack, wo ich irgendwie denke, also zum einen denke ich mir so, ja, natürlich ist es super cool, dass man so Collectible Kram macht, aber so ein bisschen fühlt es sich halt an, als ob jetzt hier einfach teurere Secret Lairs rausgebracht werden über diesen Umweg von Beatles and Grimms und da ist dann ein Lebenspunktezähler und eine Deckbox mit dabei und auf einmal kostet das Dreifache von einer Secret Lair, was es normalerweise gekostet hätte. Und das hat einfach so einen bitteren Beigeschmack. Auch, dass es halt eben das Secret Lair Logo hat, aber sich an die Secret Lair Werte nicht hält, finde ich, ist negativ anzumerken. Secret Lair war nie Fear of Missing Out eigentlich. Also nur Fear of Missing Out im Sinne von, du musst halt in dem Zeitrahmen bestellen, aber der war so gesehen weit genug, dass man sich das gut durchdenken konnte. Und hier ist es halt schon so, naja, okay, wir haben jetzt hier nur 10.000 und das war's halt. Also ich finde das halt, ich finde das schwierig. Ich weiß nicht, was ich davon halten muss. Und es sieht halt komisch aus, Secret Lair Cross Beatles and Grimm, Beetle and Grimms und keiner weiß, wer Beatles and Grimm ist. So, das ist so.
Ja, aber das hast du ja genauso mit diesem Kunstkollektiv vorher gehabt.
Ja, mit dem Mischief, das stimmt.
Das wusste auch niemand. Mischief wurde auch bei denen auf der Seite verkauft.
Ja.
Und diese Limitierung auf eine bestimmte Anzahl hatten wir vorher tatsächlich auch schon mit den Secret Lair Ultimate Editions, die du in Store gekauft hast. Ein Store hat eine gewisse Anzahl zugesteckt bekommen und wenn die weg waren, war weg.
Du meinst die Fetchlands und sowas, ne? Theoretisch.
Ja, genau. Also die Fetchlands und die
Pathways.
Pathways.
Genau.
Die alle Pathways heißen, anders als Triome.
Ja. Aber wäre so eine Drop in die Läden gekommen, fände ich es tausendmal geiler. Das ist halt genau so der Punkt. Jetzt haben wir hier so ein Special-Ding und es scheint so ein bisschen zu sein, als ob diese Ultimate Secret Lair Drops jetzt einfach gegessen sind, weil wir haben nur zwei bekommen und das war es halt. Das eine war da sehr kritisch beäugt, weil es super teuer war. Das andere war halt dann einfach nur Pathways, wo wir sagen, okay. Mhm. Jetzt hatten wir hier potenziell coole Karten gehabt, die aber dann an einen anderen Online-Shop outgesourced wurde und einfach das Dreifache kostet. Finde ich ein bisschen schwierig. Aber wir haben da zudem noch wieder weitere andere Secret Lair Drops. Ich nehme mal gerade noch einen Schluck, bevor ich mal kurz durchrattere, welche wir da haben.
Ja, es sind wirklich, wirklich viele. Das muss man sagen. Ich habe es ja überhaupt nicht am Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich bin die ganze Zeit da so, ja, okay, wir haben jetzt gerade Secret Lair. Wir hatten neulich erst die Ankündigung, dass alles verschoben wird, weil sie nicht in der Produktion hinterherkommen.
Ja.
Die werden jetzt bestimmt mal Pause.
Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Weil das ist das Coole, sie können ja erst Geld verlangen und müssen dann erst produzieren. Das ist ja schön. Ja. Aber wir haben zum einen die Secret Lair Drop Artist Series Livia Prima beinhaltet Akroma, Angel of Wrath, Mikaeos, The Unhallowed, Glissa Sunseeker und Olivia Mobilized for War. Dann das Ganze nochmal in Foil. Dann haben wir Artist Series Chris Rahn mit Primeval Titan, Huntmaster of the Fells, Platinum Angel und Kozilek The Great Distortion. Auch das nochmal in Foil. Dann Artist Series Volkan Baga mit Elspeth Knights Errant, Patreon Wizard, Berserk, Verdun Enchantress. Auch nochmal in Foil natürlich. Dann haben wir Rule the Room mit Arcanis the Omnipotent, Queen Marquesa, Brimas, King of Oreskos und Sava, Queen of the Golgari. Auch das natürlich nochmal in Foil. Dann Special Guest Kellogg's Loops. Moment, Kellogg's Loops? Okay, weirder Name.
Yes.
Mit einer Mystic Remora, Retreat to Coralheim, Burgeoning und Utopia Sprawl. Auch das natürlich in Foil. Und dann haben wir die Tokyo Lands, was einfach nur Basic Lands sind, von jedem eins, mit verschiedenen Interpretationen von verschiedenen Landscapes von Tokyo. Und das war's. Das Ganze gibt's dann noch mal in einem All-Foil-Bundle und einem All-Non-Foil-Bundle und dann dem Bundle, mit beiden Versionen noch mal drin, für viel zu viel Kohle. Aber das ist so ein bisschen die grobe Übersicht erstmal. Was ist denn dein Eindruck von den Secret Lairs? Sticht da jetzt gerade einfach irgendeine davon hervor, wo du sagst, wow, okay, das ist schon ziemlich, ziemlich cool?
Die von Kellogg Loops tatsächlich.
Ah.
Ich finde die Artworks extrem schön.
Ja.
Mystic Remora das erste Mal in Foil.
Ja.
Okay, kann man sehen. Aber auch das Artwork von der Mystic Remora, es ist der Wahnsinn. Also Ich folge diesem Künstler, dieser Künstlerin, ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau ist tatsächlich, schon ein bisschen auf Twitter und so cool. Ich habe es auch gelesen, total. Wie er so sagt, normalerweise promote ich ja was anderes, aber jetzt kann ich mich selber promoten. Ich bin Secret Lair. Fand ich sehr, sehr, sehr cool. Und auch das Burgeoning schön mit diesem Tempeleingang, also dieses leicht asiatisch angehauchte, finde ich wirklich, wirklich cool, auch wenn die nicht so coole Sachen finden. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, mich jucken die Tokyo Lands überhaupt nicht mehr.
Interessant.
Wir sind mittlerweile an einem Punkt für mich angekommen, wo ich sage, wir haben viel zu viele Basic Lands da drin.
Ja.
Also, ich finde es ja cool, dass sie Basic Lands reinwerfen. Ich finde es immer noch nicht cool, dass sie nicht einfach sagen, hier sind fünf Inseln, hier sind fünf Gebirge.
Ja.
Und damit rede ich nicht von diesen super schlechten hier Sternzeichen, die wir praktisch gar nicht mehr machen, die ja die ganze Zeit noch durchlaufen, die wir überhaupt nicht mehr erwähnen. Ja,
weil
die sind alle gruselig.
Ja.
Aber mich juckt das überhaupt nicht, dass wir jetzt so Tokyo Full Art Land haben. Auf dem einen siehst du ein Dampfschiff, auf dem anderen siehst du so den Tokyo Tower, der so mit Strom betrieben wird. Aber es ist mir so egal geworden, dass da Länder dabei sind, weil wir einfach so viele haben. Was ist, wenn ich sage, ich finde die cool? Dann habe ich mir schon so viele Sinclairs wegen Ländern gekauft.
Ja.
Also die Zeit ist halt rum. Und
total.
Das finde ich halt strange.
Ich muss auch sagen, die Tokyo Lands, die sind mir vom Artstyle her auf jeden Fall aufgefallen. Und ich muss sagen, die sind schon extrem cool. Also dieser Comic-Stil, dieser Ghibli-Stil, jetzt unabhängig davon, ob es eine Magic-Karte ist oder nicht, oder ob es in Magic reinpasst, was auf jeden Fall ein Punkt ist, den man diskutieren kann. Die Artworks an sich finde ich unfassbar schön. Und da allein habe ich schon überlegt, ob ich mir die tatsächlich hole. Aber wie du schon sagst, das ist halt dann auch irgendwie immer nur eine Basic Land von jedem Typ. Und irgendwie habe ich immer noch dasselbe Problem wie mit den allerersten Secret Lair Jobs, wo ich denke, einer reicht mir irgendwie nicht. Und irgendwie finde ich halt, das Einzige, wo ich gedacht habe, so im Nachhinein eigentlich schade, dass man sich das nicht geholt hat, war die Bob Ross-Geschichten, wo du halt von jedem zumindest zwei hattest. Das waren 10 Karten für, ich glaube, 30 Euro oder so.
Yes,
das war schon ordentlich. Aber auch eben, was du meinst mit Kellogg's Loops. Zum einen die Kartenauswahl finde ich sehr schön. Also zum einen kommt es bei mir gut rein, weil ich habe halt eben ein Simic Landfall Value Deck in Commander. Deswegen ist das halt einfach, jede Karte findet da irgendwo ein Heim drin. Zum anderen, wie du sagst, halt der Artstil. Das ist einer der wenigen, die überhaupt Full Art sind von der Auswahl. Der Rest ist halt, mit Ausnahme natürlich von Rule the Room, der Rest ist halt so klassisch im normalen Modern Border, was ich halt so ein bisschen immer schade finde, weil ich finde, das nimmt dann immer so ein bisschen das Spezielle so ein bisschen raus. Aber tatsächlich, das Kellogg's Loops Ding, das ist so ein bisschen, wo ich am ehesten zu tendiere, mir das tatsächlich zu holen, weil ich glaube, sowohl finanzieller Value ist mit Mystic Remora, ist ja eine Commander Staple aller Heuristic Studies so. Und ich weiß nicht, Burgeoning.
Absolut Commander Staple.
Okay.
Jedes Mal, wenn ein Gegner ein Land spielt, darfst du ein Land aus deiner Hand spielen.
Das ist extrem krass, voll.
Ja, du hast drei Gegner am Tisch.
Musst du nur die passenden Länder auch auf der Hand haben, ne? Aber genau, das ist halt so ein bisschen, wo ich halt denke, okay, da ist für mich finanziell Play drin. Also mit den Karten kann ich wirklich was anfangen. Auch selbst Retreat to Coralheim habe ich in zwei von meinen Commander-Decks jetzt drin mittlerweile. Mystic Remora ist halt eine schöne Karte, eben Staple, Burgeoning dasselbe, Utopia Sprawl, auch gern gesehen, auch wenn es jetzt nicht so in jedes generische Deck reinpasst. Aber das wäre das Erste. Ja.
Ich finde es halt super interessant, wie zum Beispiel bei Rule the Room einfach 4 Commander reingeworfen wurden, gefühlt random, mit einem random Artwork, die nicht miteinander irgendwie aufgebaut sind. Und dann so gefühlt einfach super random. Also ich Queen Marchesa kann ich sehen, ja. Die ist nicht so teuer, aber und die hat auch schon Special Artwork, kann ich sehen. Arcanis verstehe ich überhaupt nicht, warum er überhaupt einen Reprint braucht. Brimas ist halt, ja, ich mag Brimas. Ja, ich finde das den Artstil davon cool. Aber nur für Brimas Safra, die halt einfach eine, die habe ich gespielt, als sie rauskam, da war sie cool. Heute ist die nicht mehr cool. Und es ist so eine strange Wahl und da hört es ja nicht auf. Auch die anderen Sachen.
Ja.
Warum ist denn schon wieder ein grüner Titan da drin?
Der ist halt quasi ein Commander gebannt, was man auch sagen muss.
Der ist ein Commander gebannt, ja. Und wir hatten ihn doch neulich in Anführungsstrichen, wir hatten ihn doch schon. Der hat doch schon einen Secret Lair Print. Wir haben damit eine Karte, die mittlerweile zwei verschiedene Secret Lair Prints hat.
Ja.
Und sie hätten ja auch den Titan nehmen können, den sie bisher nicht gedruckt haben. Es gibt immer noch den weißen Titan.
Das wird so ein durchgehendes Thema bei Radio Ravnica jetzt sein, dass du dich immer über die Reprints von den Eldrazi-Titans aufregst.
Ja, gut, das ist ja erstmal der Titan tatsächlich, der noch fehlt. Also der,
ach so, okay.
Wir haben den blauen in grün gehabt in einem mit Uro. Wir hatten den roten schwarzen mit Coxa. Und es gab den Sun-Titan halt noch nicht.
Ja.
So, ich finde es ja bei dem Titan, wo wir gerade beim Titan sind, ich finde es großartig, dass sie den richtigen Titan gereprint haben und da jetzt nicht den anderen Ulamog, den sie demnächst in Double Masters reprint reingepackt haben. Aber jetzt verstehen wir auch, warum es in Double Masters den nicht drin gibt.
Das ist dann der Hinweis, ne?
Es ist einfach so viel, wo ich halt sag so, oh, hier, also gerade bei den ersten paar so. Nichts gegen die Künstler. Also die Künstler können überhaupt nichts führen. Ich finde die Arts tatsächlich auch ganz cool, aber die Vulcan Baga oder die Chris Rahn und auch die Liviana Prima, die Kartenauswahl ist irgendwie so strange.
Ja, es ist halt, es hat halt, also natürlich sind die Artworks wunderschön, das müssen wir uns gar nicht sagen. Und wenn euch halt eine Karte, auch wenn ihr sie nicht spielt, natürlich vom Artwork her super gefällt, dann holt sie euch, wenn ihr sie haben wollt. Das ist auf jeden Fall nichts, was wir dagegen sagen wollen. Aber es ist schon so, dass, also ich bin mir mit dem Value bei vielen Sachen halt einfach nicht so sicher. Aber zum Beispiel die halt Livia Prima mit Akroma, Mikaeus, Glissa und Olivia, da wirkt irgendwie nicht so, als ob das der Preis von 35 Euro oder 30 Euro irgendwie wert ist. Also Mikaeus ist, glaube ich, noch eine gefragte Karte, echt?
Mikaeus ist über 20, Akroma ist auch nicht so günstig. Gissa kostet jetzt nicht so viel. Und die Olivia, das ist die neue Olivia, die 3-Mana-Olivia, richtig?
Genau, die Mobilized
for War. Die ist auch nicht so hoch. Aber 35 Euro solltest du damit erreichen.
Okay.
Ich verstehe halt nicht, wie diese Auswahl zustande kommt. Wir haben die Heldin von Mirrodin, die Antagonistin von Innistrad, die Beschützerin von Dominaria und der Pit und Mikaeus.
Ja, es ergibt sich nicht so eine normal, also es gibt sich halt bei den Artist Series mittlerweile nicht mehr so eine Story, finde ich. Also, aber wie gesagt, trotzdem traumhafte Artworks, aber wie gesagt, mein Geld, wenn ich mir überhaupt eine hole, steht, glaube ich, tatsächlich bei dem Special Guest Kellogg's Loops, einfach nur, weil ich die Karten tatsächlich gut gebrauchen kann. Aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht sind wir auch an einem Punkt angekommen, weil wir haben jetzt auch einfach sehr viele Artist-Series drin gehabt. Ne? Also wir haben jetzt im Endeffekt Special Guest mit dem Kellogg's Loops, dann Artist-Series, 1, 2, 3, drei davon. Dann haben wir einmal Rule the Room, was halt nicht eine Artist-Series ist, wo aber der Stil schon hinweisen könnte, dass das halt alles von einer Künstlerin oder so sein könnte. Und dann halt die Tokyo Lands. Das ist halt so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen, ja, nicht mehr so kreativ, nicht mehr so toll, dass man das so richtig greifen kann, finde ich.
Was mich absolut wundert, ist einfach, wir hatten ja zu Capenna diesen Gold-Frame-Drop.
Ja.
Hier ist absolut kein Commander Legends Baldur's Gate drin.
Das stimmt.
Selbst Adventure of Forgotten Realms hatte damals diese Dungeon and Dragons Secret Layer Drop. Diesen mit den verschiedenen Artworks, die halt Dungeon and Dragons Sachen nachstellen sollten.
Ja.
Hier ist kein Baldur's Gate dabei.
Ja. Ja, das ist absolut richtig. Also irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ich finde auch die Tokyo Lands, warum jetzt? Die hätte man halt zu Kamigawa Neon Dynasty perfekt bringen können, ne? Aber keine Ahnung. Also so ein bisschen finde ich es halt, ja, es wirkt halt sehr beliebig irgendwie in letzter Zeit. Und das ist halt so ein bisschen was man der Secret Lair ankreiden kann. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, hey, wenn man so viel Angebot hat, da ist klar, dass nicht jede Drop für einen irgendwas auch bietet. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Wie seht ihr das? Wollt ihr euch einer der Drops irgendwie holen? Ich habe gesehen, ich glaube, man kann das noch kaufen 25 Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also ihr habt noch den Monat Zeit, so gesehen, euch da eine Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, das sagen wir immer bei Secret Lair Drops. Überlegt wirklich, ob ihr die Karten braucht, ob euch die Artworks gefallen und ob ihr da bis zu 6 Monate oder noch länger drauf warten könnt. Denn Secret Lair Drops haben häufig eben ja Verspätungen, was die Lieferzeiten ankommt. Und es ist nicht so wie eine Card-Market-Bestellung, wo man sich denkt, ja, okay, ich investiere das Geld und nächste Woche sind die da. Das dauert echt eine ordentliche Weile. Aber wenn es euch gefällt, holt's euch und schreibt uns vor allen Dingen in die Kommentare, wenn sie euch gefallen, warum und ja, was ihr euch davon organisieren wollt.
Genau.
Und dann würde ich sagen,
ganz kurz, wegen den Kosten, mittlerweile ist es so, dass sie sehr spät abgebucht werden und zwar in dem Moment kurz bevor sie losgeschickt werden.
Stimmt.
Trotzdem ist es so, dass ihr mit dem Geld natürlich dann noch rechnen müsst, dass ihr das dann irgendwann bezahlen müsst.
Genau. Ja, genau. Das ist halt so ein Ding. Und ach übrigens, wo ich es hier gerade noch sehe, die Pride Super Drop von die wir letzten Monat, glaube ich, besprochen hatten, die geht auch noch 15 Tage. Also wenn ihr da auch noch euch noch keine geholt habt oder euch noch eine holen wollt, dann könnt ihr euch die da auch eben bestellen. Links gibt's alle in der Videobeschreibung, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn nicht, auch okay. Und ja, ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar Magic the Gathering ist ein verdammt altes Kartenspiel. So alt, dass sie jetzt zum Beispiel den 30. Geburtstag feiern. Lustigerweise, nächstes Jahr ist ja dann das 30. Jahr Magic the Gathering. Und das ist auch zeitgleich mein 30. Jahr, was ich jetzt gerade erst bei der Aufnahme realisiert habe. Dass ich auch 93 quasi wie Magic the Gathering geboren wurde.
Ja.
aber anders wie ich werde ich nicht in Los Angeles, Las Vegas eine riesen Party feiern. Und
schade
ja.
Schade eigentlich.
Schade eigentlich. Ich wünschte, ich könnte. Aber ja, Magic 30, da haben wir jetzt eine große Ankündigung zu bekommen. Ja, was wird denn da so gefeiert? Beziehungsweise was steht uns denn an?
Ein riesengroßes 3-Tage-Event. Es wird so sein, unter anderem wird die Magic World Championship dort stattfinden. Mhm. Wir haben ein Modern-Turnier mit einem Beta-Top-8-Finale. Das ist auch so strange.
Ja.
Wir haben Infinity dann bestimmt draußen, hoffentlich, wenn sie nochmal verschoben wird. Ja, wir haben natürlich eine Command Zone, Mystery Booster, gibt es Convention Editions noch und auch andere Partys, wo gesagt wurde, ja, wir können auch einfach nur zusammen Party machen. Und es kommt natürlich auch ein exklusives Secret Lair, was ich tatsächlich schon vermutet habe, weil zum 25. Jahr gab es die From the Wall 25, wo unter anderem Jace the Mind Sculptor drin war.
Krass.
Und die wurde ja anlässlich des 25. Geburtstags gemacht und an alle Stores verteilt in großen Mengen und was nicht alles. Und deswegen wundert mich die Secret Lair tatsächlich kein Meter.
Ja. Ja, krass, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir halt über eine Feier von Magic the Gathering reden, dann geht das heutzutage nicht mehr ohne eine Secret Lair. Ich finde es fast schon ein bisschen schade. Also es wird, das Ding ist halt auch, es wird ja ein Event stattfinden, und zwar vom 28. bis zum 30. Oktober, wo eben dieses erste Event in Las Vegas eben stattfindet. Aber eben darüber hinaus wird es das komplette nächste Jahr immer mal wieder verschiedene Events geben. Ein Event wurde uns schon quasi angekündigt, und zwar, Moment, our first Post-Vegas Stop will be in Charlotte, North Carolina in February. Das heißt, im Februar gibt es in North Carolina wieder ein ähnliches Fest, was dann auch immer, was dann auch der erste Ort der Pro-Tour sein wird für 2023. Und das heißt, so dieses ganze Jahr über, so wie wir das Jahr von Commander hatten, so wie wir schon andere Jahrthemen hatten, wird hier quasi dieses Magic 30th Anniversary eben ein großes, jahrlanges Experience sein. Man kann natürlich hinfahren, man kann sich Tickets kaufen. Die sind von irgendwas, ich glaube, von $30 bis $75 für verschiedene Varianten mit Weekend Pass, mit VIP Pass, mit Commander-spezifischen Tickets. Also wenn man nur Commander spielen will in Las Vegas, dann kann man sich da auch bald eben mit eindecken mit Tickets. Aber es wird auch eben digitale Tickets geben. Das heißt, man wird das Event irgendwie live verfolgen können, anscheinend hinter einer Paywall, also leider nicht bei Twitch. Oder vielleicht machen sie es so, die World Championship wird über Twitch irgendwie stattfinden, aber alles andere kann man sich dann irgendwie online angucken. Dazu werden wahrscheinlich Goodies für Arena oder sonst was mit dabei sein. Die ganzen Infos haben wir eben noch nicht. Dieser erste Newsartikel auf Magic GG sagt halt erstmal nur, Ende Oktober ist es soweit, da wird ein riesiges Event stattfinden. Und ja, wie findest du diese große Geburtstagsfeier, die da angekündigt worden ist?
Ja, also ich gucke ein bisschen neidischer drauf. Ich meine, wir haben jetzt gerade erstmal Command Fest bekommen.
Ja.
Und was so eine Art Grand Prix ist, besonders Magic Fest, Julio Magic Fest, das heißt jetzt Magic Fest. Aber auch nur so eine Art und auch das nur so vorsichtig. Und dann haben wir halt aktuell mit Legacy einen sehr, sehr seltsamen Tournament-Organizer, der ganz, ganz seltsame Entscheidungen trifft. Und ja, und auf der anderen Seite der Welt gibt es halt Tournaments, Riesenfeste, alle freuen sich, alle haben Spaß zusammen und wir müssen halt schauen, was wir machen. Das muss ich halt sagen, lässt einen schon sehr neidisch gucken. Ich meine, es sind auch Gäste vor Ort, richtig?
Genau, wir haben verschiedene Gäste. Zum einen die Command Zone wird da sein. Also zum einen halt eben mit dabei Gavin Verhey, Jimmy Wong, aber Josh Lee Kwai, Mark Rosewater wird natürlich dabei sein, aber auch der Erfinder von Magic the Gathering, Richard Garfield, wird mit dabei sein und ein bisschen von seinen Erfahrungen mal wieder reden. Und ja, das klingt schon echt nach einer sehr duften Sause, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, wäre das so überhaupt kein Problem, mal eben nach Las Vegas zu fahren, würde ich das auch sofort tun. Also tatsächlich ist es halt einfach über den Ozean. Deswegen ist es wahrscheinlich eher nichts für mich zumindest. Aber mal schauen, wenn es sich irgendwie eine Möglichkeit bietet oder vielleicht einer der nächsten Stops von dieser 30 Jahre Magic Celebration über das Jahr irgendwo wieder in Deutschland oder um Deutschland herum stattfindet, das wäre natürlich wiederum interessant. Tatsächlich, die Event-Auswahl ist auch tatsächlich interessant. Ein Modern-Turnier, wo dann die Top 8 wird dann ein Limited Edition Beta Draft, also von dem zweiten offiziell releaseden Set Beta eben ein Draft. Was hältst du davon? Ist das eine schöne Celebration oder ist das irgendwie, findest du das komisch, dass so ein Modern-Turnier dann, wo die Top 8 dann als Beta-Draft ausgefechtet wird? Wen glaubst du, spricht das an?
Es ist besser als das, was sie das letzte Mal gemacht hatten, wo sie einfach nur Celebrities und dann auch noch Leute, die teilweise nichts mit Magic zu tun hatten, die einfach nur vielleicht die Grundregeln kannten oder zwei Wochen vorher angefangen haben, Magic Arena zu streamen. Dann auf einmal an den Tisch gesetzt haben mit Leuten, die es wirklich auch verdient hatten, da zu sein, wo ich gesagt habe, what? Warum sitzt du da?
Ja.
Und das war viel, viel, also diese Anniversary, was sie da hatten, das war richtig bad. Hier eine Top 8 zu machen, finde ich cool, weil nicht nur müssen die Leute halt sich mit Modern durchprügeln und müssen zeigen, was sie drauf haben. Nein, sie gehen nachher auch in eine Erfahrung, die einzigartig ist.
Ja.
So ein Set zu draften, das ist der Wahnsinn. Da sind Länder drin, da sind alte Karten drin, da ist nichts Flashiges drin. Ja. Damals gibt es noch Commons, die haben keinen Text. Heutzutage ist es ganz schwierig, eine Common zu finden, die Vanilla ist. Ja. Damals gab es wirklich, wirklich viele Kreaturen, die Kreatur, die ist 5 Mana, 4/4 Fliegen Wachsamkeit. Das muss eine Rare sein.
Ja.
Voll. Und deshalb ist das eine ganz andere Experience. Und da zeigt sich dann wirklich, wer da noch mal nicht nur Modern spielen kann, sondern so ein Step Ahead. Und das finde ich geil.
Total. Also ich finde es auch schön, dass es halt wieder so ein Live-Event sein wird und eben der Fokus mit Modern und halt eben auch diesem Paper-Draft und halt nicht irgendein Paper-Draft, sondern halt Beta-Draft ist halt. Also es zeigt halt einfach, ne, woher Magic kommt, wohin Magic auch in Zukunft wahrscheinlich hoffentlich gehen wird. Und das ist halt wieder Paper-Magic. Und auch natürlich, ne, der Fokus auf der Command-Zone, dass man da auch wieder Commander spielen kann, ist natürlich klar. Es ist halt auch einfach ein sehr krasses Thema momentan in Magic the Gathering. Aber darüber hinaus natürlich, ne, gibt's verschiedene Cosplayer aus Magic, die da sind. Eben schon einfach Party zu machen mit anderen Magic-Spielern, finde ich auch eine geile Geschichte. Ist auch was, wo ich dachte, ah, okay, irgendwie ist es ungewöhnlich, aber auch irgendwie schon cool. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was wir davon hören werden. Im Juli soll es mehr Infos geben. Und ich hoffe wirklich, dass wir in Deutschland eine ähnliche Celebration-Geschichte bekommen. Es muss nicht unbedingt ein Beta-Draft sein, aber ich wäre schon echt froh, wenn wir irgendwo ein großes Event hätten, wo wir dann irgendwie sagen können, hey, let's meet up. So ein bisschen wie das Command-Fest in Frankfurt nächstes Wochenende. Aber
genau
da würde ich mir wünschen, dass wir dann noch mal was Großes nach Deutschland holen können. Ja, aber das, genau, wie steht ihr zu der großen Geburtstagssause? Ist das was, wo ihr denkt, ah, ich wollte sowieso schon mal nach Amerika und Las Vegas klingt echt gar nicht mal so schlecht für ein Wochenende? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Und damit kommen wir auch schon zum Ask Us Anything. Was ist denn unser Ask Us Anything und wo kann man denn unsere Fragen hinterlassen für uns?
Ask Us Anything ist unsere Rubrik, wo wir FAQ-Style-mäßig alle Fragen von euch beantworten. Seien es Fragen über Magic, über unsere Lieblingsdecks, über aktuelle Themen, wie wir die finden, Sachen, die wir noch nicht im Podcast haben, Sachen, die ihr nicht gehört habt im Podcast. Oder auch persönliche Fragen, wo ihr sagt, hey, benutzt ihr Sonnencreme oder sowas? Wir versuchen da alles zu beantworten. Nicht unbedingt alles. Also wenn ihr uns natürlich fragt, ey, was sind eure Handynummern und wo kriege ich eure Adressen her und was ist eure Bankleitzahl? Das werden wir wahrscheinlich nicht so einfach rausgeben. Es sei denn, auf jeden Fall, diese Fragen könnt ihr uns auf unserem Discord, radiografnia/gamery, stellen. Und dort gibt es eine Rubrik, die heißt Ask Us Anything, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Wenn ihr einfach generell Fragen habt, stellt die bitte in für die Community, also Fragen an die Community. Da kann dann die komplette Community drauf antworten.
Genau, und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit Martini Bikini, der fragt uns hier, warum gibt es seit Ewigkeit keinen GPs oder ähnliche große Events mehr in Deutschland und sind diese in Zukunft wieder zu erwarten? Ja, wir hatten ja gerade das Thema mit dem 30. Geburtstag von Magic the Gathering. Wie siehst du denn die Zukunft von Grand Prix in Deutschland? Oder ähnlichen
Events? Schwierig. Echt schwierig. Das Problem bei Grand Prix ist, dass es eine Preisstruktur gibt. Mhm. Das bedeutet, der Gewinner eines Grand Prix kriegt eine halbe Mille. Fiktiv geredet. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es ist. Und diese halbe Mille würde ihm ausgezahlt. Dann würden wir in Deutschland Glücksspiel betreiben. Zumindest ist das damals bei Grand Prix Bochum. Es klingt so strange, wenn man das sagt. Grand Prix Bochum passiert.
Ja.
Und danach war es halt sehr, sehr schwierig, in Deutschland damit wieder Fuß zu fassen. Es gibt die Möglichkeit, wie jetzt beim Command Fest, eben über die Ticks zu arbeiten, wo man eine Price Wall hat, wo man einfach mit Side-Events nur grinden kann. Das ist aber nicht das Main-Event. Das ist nicht das, wie Wizards das sich das vorstellt.
Ja.
Card Market macht ja auch die Card Market Series in Deutschland. Die können Gutscheine über ihren eigenen Shop verschenken. Was halt eine Verschenkung ist und nicht pures Geld, was ihr irgendwo für anders nutzen könnt, wenn ihr euch damit ein Auto kauft oder so. Und dementsprechend sehe ich weiterhin sehr, sehr schwarz für sowas wie Grand Prix. Ich glaube, Card Market Series und sowas wie die Command Fest, so Casual Magic Events, das oder halt auch die Nationals, ähnliches Prinzip, auch war ja auch komplett mit Price Wall und allem. Das sind Sachen, die kann ich sehen in Deutschland. Alles andere wird weiterhin so in Bologna, Lille oder sonst wo sein, ganz nah an der deutschen Grenze, aber niemals in Deutschland.
Ja, ich finde das äußerst komisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, wir haben ja auch zum Beispiel, wenn man es Parallele in andere Bereiche zieht, wir haben ja große Counter-Strike-Turniere, wir haben große League of Legends-Turniere, es gibt große E-Sports-Turniere, ist der Punkt, worauf ich hinaus will, mit die eben, ne, das vereinfache ich jetzt natürlich sehr stark, aber die haben natürlich irgendwelche Lootbox-Systeme wie mit verschiedenen Skins bei Counter-Strike oder so, oder halt eben ne, bei Overwatch und Co. Gibt's halt eben trotzdem so eine ähnliche Vermarktungsstrategie. Und das Spiel ist halt aber trotzdem, oder sagen wir mal irgendwie Hearthstone oder sowas, ist ja dann auch quasi dasselbe, nur digital und wird als E-Sport und ist dann auch vollkommen okay in Deutschland, große Turniere auf Gamescom und sowas, so halt mit Preisgeld. Aber nur die Tatsache, dass es halt um Papierkarten geht und weil das irgendwo gesehen werden könnte, also es ist ja wie Fantasy-Poker und das Poker ist ja ein Glücksspiel, dementsprechend ist es halt irgendwie verboten, finde ich halt irgendwie Quatsch. Also es ist halt so eine Regelung, wo ich mir denke, wenn jetzt, sagen wir mal, Magic Arena wäre jetzt die Zukunft von Magic the Gathering, ne, so, würden dann Magic Arena-Turniere in Deutschland auch nicht stattfinden dürfen, weil es ist ja auch wieder, doch, das ist halt eben sie. Das Ding. Da ging es dann auf einmal wieder und ich finde es halt, da müsste mal dringend eine Evaluierung dran, aber ich glaube, solange Wizards of the Coast
nicht sowas plant. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Ich möchte jetzt keine Streits in den Kommentaren abwenden, aber ich nenne so Sachen wie GEZ, Digitalisierung. Wir haben doch schon einige Sachen, die einfach veraltbackend sind. Und das gehört leider dazu.
Ja, total. Und das habe ich mich schon häufig mal gefragt, ob man es nicht einfach noch mal machen müsste in dem alten Muster und dann einfach mal drauf ankommen lassen. Und ich meine, im Zweifel natürlich will sich Wizards of the Coast, will sich nicht verklagen lassen, wenn es um solche Sachen geht. Ne? Und gerade wenn so die Rechtslage uneindeutig ist oder es jetzt keine Paragraphen gibt, der das irgendwie noch mal konsequent sagt, dass es halt um ein Kartenspiel, aber ein skillbasiertes Kartenspiel geht, wo es halt eben nicht um Glück geht, ob man gewinnt oder verliert, dann, dass man da noch mal eine Ausnahmeregelung macht. Aber eigentlich, mein Wunsch wäre es, Wizards of the Coast, macht mal wirklich World Championship in Deutschland mit irgendwie eine halbe Million für den ersten. Und dann bei der Anklage kann dann Gericht entscheiden, ob das dann immer noch als Glücksspiel zu sehen ist oder nicht. Und ich komme auch in Zeugenstand.
Werden sie einfach nicht tun. Werden sie einfach nicht.
Aber ich komme in Zeugenstand und sage, dass es nicht ein Glücksspiel ist.
Ja.
Nein, alles gut. Die nächste Frage ist von Nico, der fragt, hey, wie wäre es mal mit einem von euch organisierten Event zu Legacy oder zu Not Pioneer? Danke. In welchem wir über Discord mit Proxys spielen. Grund hierfür ist, dass ich und ich denke mal andere gerade Legacy gerne mal testen würden. Ich weiß, Zeit ist immer so ein Thema, aber ich denke, dass hier einige Leute sind, die helfen würden. PS, danke für den Content, die Streams, die Hilfen beim Deckbau etc. Ja, jetzt haben wir gerade natürlich schön das Maul aufgerissen mit Events. Würdest du denn mal würdest du persönlich ein Legacy-Event veranstalten wollen? Oder wäre das was, woran du Interesse hättest, mit Proxys da was zu machen?
Das ist ja das Interessante. Man kann ja auf kleiner Basis damit arbeiten. Es darf halt nur kein großes organisiertes Verbrechen dahinter stehen, aus deutschem Gesicht. Wir haben ja, zumindest was zu Nord Pioneer angeht, regelmäßig Events bei uns auf dem Discord. Und wir haben ja auch eine relativ große Legacy-Community auf dem Discord. Die ist relativ still, aber die ist da. Und wenn du da mal allein in der Legacy rein und sagst, hey, ich würde gerne was testen, wer hat denn Freitagsabend mal Zeit oder Mittwochsabends oder sonst was, wäre das auf jeden Fall da. Ein komplettes Event würde ich, wenn, dann in Person machen.
Ja, das.
Das dann cool aufziehen. Das so Radio Ravnica Tournament 1 oder so. Sowas, das fände ich cool. Und dann können wir von mir aus auch gar kein Problem. Linkstische, Rechtstische, Legacy Pioneer, eine Mauer in der Mitte
Ja.
durchziehen, in eine Tür da rein, fertig.
Genau.
Nee, Spaß beiseite. Also so zwei Events auf einem Turnier ist ja gar kein Problem. Wir haben ja selber schon Events zusammen auch besucht,
Ja,
wo
voll.
dann Modern und Legacy gespielt wurde oder Standard und Modern oder so. Und das geht ohne Probleme. Und also so ein Event würde ich dann wahrscheinlich eher in Person mal machen. Aber wie gesagt, auf dem Discord haben wir genug Leute. Wir haben ja auch immer noch regelmäßig Leute, die sich zum Commander-Spielen treffen und
Voll,
ähnliches.
voll.
Frag einfach mal nach. Je nachdem kann man da auf jeden Fall was finden. Ich glaube nicht, dass wir das organisieren müssen. Dafür ist unsere Community einfach zu cool, als dass wir das
Genau.
selber nicht anbieten müssten.
Genau, das ist halt eben so das Ding. Unsere Organisation dahinter wäre eigentlich auch nur, also ich könnte verstehen, warum dann Leute vielleicht dann eher drauf blicken, wenn wir sagen, hey, das kommt von uns irgendwie aufgezogen, aber zum anderen ist es dann halt so, also wir sind, also ich zumindest kann für mich auch sagen, ich habe keine Erfahrung in Events managen oder so. Ich kann halt höchstens sagen, hey,
Schon.
den und dem Tag bin ich irgendwie da und bin für Spiele bereit oder so. Aber so was du halt sagst, mit halt eben Proxys ein bisschen testen und Legacy kennenlernen. Da kann man echt gerne mal sagen, hey, kommenden Samstagabend können sich irgendwie zwei, drei Leute treffen und einfach mal so ein bisschen was
Yes.
zocken. Du prockst dir einfach eine Liste zusammen, die dir halt Spaß macht. Und ja, let's go. Also Spelltable ist ja auch für jeden offen. Und ne, wenn man sowas startet und jetzt halt auch durch die Frage im Podcast, vielleicht habt ihr ja, wenn ihr das hier gerade hört, auch Interesse daran, mal Legacy oder zur Not auch Pioneer mal zu testen. Ne, dann meldet euch. Also in die verschiedenen Format-Chats einfach mal reinschreiben. Hey, Samstagabend, Sonntagabend, wann auch immer ihr Zeit habt, habt jemand Bock dabei zu kommen? Und da findet sich gewiss irgendwas.
Stimmt.
Die nächste Frage ist von Nuggleduck. Eine Frage für Blacky. Ich bin selbst Legacy-Spieler. Erstens, was ist dein persönlicher Grund, dass du Legacy statt Vintage spielst? Ja, lass uns die Fragen einzeln durchgehen. Also, was ist dein persönlicher Grund, dass du lieber Legacy als Vintage spielst?
Vintage ist mir zu langsam. Es klingt immer super strange, wenn ich das sage, weil alle Leute, die Vintage nur so ein bisschen gespielt haben oder halt das nur so am Rande mal beobachten und denken, boah, krass, die haben doch Moxe und die haben noch voll die krassen Sachen. Ja, aber Legacy kann halt Brainstorm, Ponder, Fetch, Brainstorm machen. Das funktioniert im Vintage schon nicht. Brainstorm ist auf 1. Dein Brainstorm ist unendlich wertvoll. Du musst genau wissen, wann du ihn einsetzt. Du musst wirklich taktisch langsam vorgehen und dem Gegner alle vier Mental Missteps aus seinen Händen klauen, damit du irgendwas spielen kannst. Oder selbst Mental Missteps haben, um die Mental Missteps des Gegners zu kontern. Wer es nicht weiß, Mental Misstep, zahle zwei Leben, counter ein Spell, der einen Mana kostet. Was anderes macht dieser Spell nicht. Der kostet kein Blaues, der kostet zwei Leben. Und da gibt es auch so Sachen, so Chalice of the Void auf 1. So, spiele ich den Chalice jetzt in der Chance, dass er einen Forsophil hat? Oder mache ich was anderes? Also, das ist ein sehr, sehr langsames, sehr, sehr taktisches Spiel. Das sind die Leute, die mit Nuklearbomben rumlaufen und aufpassen müssen, dass sie jemand anderem nicht auf den Sack gehen. Es ist halt so, im Legacy kannst du halt wirklich anfangen, immer wieder Powerhäuser gegeneinander zu spielen, weil du halt durch wenige Restriktionen einfach viel größere Powerhäuser hast. Und in einem Format, wo ich in der ersten Runde einen 15-15er aufs Feld knalle und im selben Format ein Deck spielen kann, in dem ich in der ersten Runde eben eine Mother of Runes Go machen kann, bin ich zufrieden mit meinem Leben.
Ja, dann ja, auch die zweite Frage geht in ähnliche Richtung. Angenommen, du hättest die P9, würdest du dann Vintage spielen? Auch nicht. Einfach,
Nee,
weil das Format
P9
eine
war noch
andere
nicht mal
sei.
interessant. P9 war noch nicht mal interessant. Es gibt andere Karten, die ich viel lieber hätte, so Bazaar of Bagdad, Mishras, hier nicht Factory, sondern Workshop. Die sind für mich viel interessanter. Natürlich, Black Lotus an der Wand zu hängen, ist cool. Aber den würde ich nicht spielen, oder vielleicht spielen, weil man kann ja mit Loros rufen. Ja. Aber auf jeden Fall, wäre okay. Nee, kann man nicht mehr, das ist gebannt. Es wäre okay. Also, ich bräuchte sie nicht unbedingt. Ich bin ein Spieler, ich wäre auch mit Dredge oder Workshop zufrieden.
Ja. Und dann die dritte Frage ist keine Frage, aber Band plus Uro for the win. Uro ist eine beschissene Karte.
Ja. Können wir noch eine andere Frage machen? Ich möchte ja, einen gerne. Positiven das Ding hier beenden.
Ja, wir haben noch eine Frage von Smillermeister oder Smilermeister. Yes. Er fragt, mich würde interessieren, wie man ein Deck liest. Ich habe manchmal Ideen und möchte ein Deck mit Commander XY bauen. Dann schaue ich mir Decklisten an, aber werde nicht so richtig schlau daraus. Ich erkenne häufig nicht den Spielplan des Decks und kann auch gar nicht einschätzen, wie gut das Deck ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich verstehe schon voll und ganz, was du meinst, im Sinne von, du hast eine Deckliste vor dir, du guckst sie dir durch und versuchst zu verstehen, wie das Deck funktioniert. Das ist de facto die Frage. Und hier ist bezogen auf Commander. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du geben kannst, die da jemandem helfen könnten?
Im Normalfall ist es so, wenn du eine Karte siehst, die super strange wirkt, liest dir noch mal den Commander durch.
Ja.
Und überlege, ob der Commander was damit zu tun hat. Es gibt ganz, ganz oft Karten, die für Commander spezifisch sind. Mir fällt da direkt, jetzt muss ich aufpassen, das ist nicht Bad Moon, es ist Dark Moon, glaube ich, oder Darkest Hour. Ja. Darkest Hour, ein meiner schwarze Verzauberungen, die sagt, alle Kreaturen sind schwarz. Mhm. Das spielt niemand. Die ist teuer, weil sie in Taser gespielt wird. Taser sagt, wenn eine schwarze Kreatur stirbt, kriegen wir einen 1-1 weißen Spirit, der durch Darkest Hour wieder schwarz ist. Und wenn er stirbt, kriegen wir wieder einen 1-1 weißen Spirit, der übrigens wieder schwarz ist.
Dann so ein Infinite.
Genau, und man würde sich fragen, so, hä, warum ist diese Karte da drin? Ja, deshalb ist diese Karte da drin. Und ähnliches Prinzip, wenn ich zum Beispiel meinen Ojutai anschaue und dann auf einmal in einem super wenige Kreaturen-Deck eine Karte sehe, die sagt, alle deine Kreaturen können zwei Kreaturen blocken und haben Wachsamkeit, was soll denn das? Ja, mit Ojutai, die halt sagt, wenn sie enttappt ist, hat sie Hexproof. Macht es immens viel Sinn.
Ja.
So liest man Decks relativ zügig. Plus, es gibt mehrere Seiten, die einfach die Commander-Kombos, die so regelmäßig gespielt werden, sehr gut darstellen. Einfach mal drüber schauen, die Kombos ein bisschen lernen oder halt ein bisschen Erfahrung sammeln im Spiel, dann kriegt man die Kombos auch ganz schnell mit. Und das ist wichtig, nicht einfach zu sagen, wenn jemand sagt, oh, das habe ich jetzt Kombo. Wenn ihr es nicht versteht, setzt euch hin und sagt, erklär mal.
Ja.
Lass den Gegner das durchmachen. Lass ihn das erklären, bis du es verstehst. Und erst dann, und dann guckst du auf deine Hand, ob du nochmal darauf reagieren kannst, by the way. Ja. Und erst dann, wenn ihr sie verstanden habt, dann sagt ihr, okay, dann nehmen wir ins nächste Spiel.
Ja. Genau, auf jeden Fall. Also ich finde das interessant, weil tatsächlich in Commander im Speziellen habe ich auch häufig das Problem, Sachen zu verstehen. Mir fällt es relativ leicht bei Constructed-Formaten, da halt sehr zu sehen, wie dort die Strategien funktioniert. Also nahezu alle Karten, die viermal in einem Deck drin sind, sind irgendwie besonders wichtig. Und das ist halt einfach so ein Ding, wenn man da halt eben anfängt, eben sich anzuschauen, meistens irgendwie mit den Creatures anfängt, dann mit den Support-Spells und meistens ja auch in der Namensgebung. Also wenn schon irgendwas, keine Ahnung, irgendeine Combo drin ist oder irgendwie ja, genau, sowas, halt Greasefang eben heißt, dann soll man Greasefang nochmal angucken und dann wahrscheinlich das einzige Artefakt-Vehikel, was da noch im Deck drin ist. Und so hat man dann einfach schon mal eine grobe Richtung, in die man geht. Bei Commander, ich orientiere mich da halt auch sehr häufig halt an EDH-Rack, wenn es halt wirklich darum geht, einen Commander zu bauen. Ich gebe den Commander ganz stumpf da eben ein und schaue mir die Liste an und versuche dann, wenn ich Sachen austausche, Äquivalente zu finden. Wenn ich zum Beispiel sehe, keine Ahnung, da ist ein Abrupt Decay drin, ein Removal-Spell, aber ich möchte den nicht spielen, ich möchte ein Binding of the Old Gods spielen. Also selbe Farbkombination, ein bisschen teurer, macht ein bisschen was anderes, aber der Effekt, warum ich es spiele, ist der gleiche. Und so kann man sich langsam an so ein Deck oder an einen Commander rantasten, wenn man es halt individualisieren will oder sagt, okay, Karte XY, weiß nicht, Rhystic Studies ist mir zu teuer. Was könnte ich denn finden, was mir auch Karten zieht, vielleicht mehrmals im Spiel? Das muss halt nicht sofort das Super-Staple sein. Und dass man dann halt eben zuerst auf den Commander guckt, dann vielleicht ein paar Listen sich einfach so anschaut und dann halt wirklich die einzelnen Karten austauscht. Und ja, das ist halt das Einzige noch, was ich dazu sagen kann. Ich würde sagen, eine Frage könnten wir noch reinnehmen.
Oh yes.
Okay, dann haben wir nämlich noch eine Frage von Herr von Quack. Moin, ihr beiden. Wie verpackt ihr eure, wie verpackt ihr teure Einzelkarten, die ihr über Card Market verkauft? Angenommen, ihr verkauft ein einzelnes Wheel of Fortune, circa wert 200 Euro. Wie stellt man sicher, dass die Karte unbeschädigt ankommt? Danke fürs Beantworten der Frage. Ja, teure Karten verschicken über Card Market ist ja irgendwie immer ein bisschen Restgefahr da, je nachdem, wie soll ich sagen, wie nosy die Post ist in eurem Bezirk. Kann das schon mal zu Problemen führen. Ja, wie stellst du das denn an?
Also als allererstes würde ich niemals einen Wheel of Fortune verkaufen, weil ich keine Reserveless-Karten verkaufe. Also das, sorry, würde ich nicht tun. Ja. Wenn ich es denn getan hätte, bin ich bei einer Karte mit über 200 Euro automatisch beim Päckchen. Das heißt, eine Menge Zeitungen da rein, wirklich eine Menge Zeitungen da rein. Die Karte am besten in eine Inner Sleeve, in eine Sleeve, in eine Toploader. Toploader obenher versiegeln, Toploader von links und rechts mit Karten bekleben und dann in diese Box reinmachen. Wenn ihr habt noch eine kleine Karton in den großen Karton, bei so einem Wert lohnt sich das. Ja. Wenn man jetzt wahrscheinlich davon ausgeht, dass man das in einem Brief verschickt, also unter 100 Euro bleibt, ist es eine ähnliche Prozedur. Ihr habt den Brief, ihr habt auf jeden Fall eine Art von Papier oder Pappe, die ihr nach vorne habt. Toploader, wirklich, das ist der einzige Sinn für mich für Toploader sind Karten ab 40 Euro. Und dann einfach hingehen, eine Inner Sleeve benutzen, normales Sleeve benutzen. Was ich normalerweise mache, ich habe so Post-its, und zwar so dünne Post-its, die man früher so in der Schule in diese Bücher geklebt hat. Ja. Die klebe ich von hinten an die Hülle ran und schiebe die Karte runter, dass der Käufer praktisch an dieser Lasche diese Karte nach oben aus dem Ding ziehen kann. Ja. Die hänge ich dann um und mache die unten mit dem Klebezeichen fest. Und dann klebe ich die halt in den Brief rein, vorne eine Karte drauf, hinten eine Karte drauf, Papier oder Pappe vorne und hinten drauf und dann kann man sich schön versenden.
Genau, also im Endeffekt, so die Frage, die ich mich beim Verpacken immer stelle, gerade bei wertvollen Karten, ist halt immer so, was sind irgendwelche Risse oder was sind irgendwelche Schlitze oder sowas, wo die Karte offen wäre gegen irgendwas. Also das klassische Beispiel bei Inner Sleeves eben wäre so ein Sideloader. Wenn man sich halt eben anguckt, von dem wir auf jeden Fall abraten, benutzt keine Sideloader für eure Magic-Karten, weil dort beim Einschieben in die Outer Sleeve eben der rechte Rand oder je nachdem linke Rand, je nachdem wie man es reinnimmt, eben offen ist, wo die Karte direkt an der Hülle von innen reibt und dementsprechend Schäden entstehen können. Und das sind halt immer so Punkte, ich glaube auch mit der Verpackung, du hast es jetzt natürlich sehr detailliert beschrieben, aber wenn man jetzt gerade sagt, okay, ne, mit einem Toploader, dann natürlich oben das irgendwie zumachen mit Papier. Und da halt auch drauf achten, dass wenn er das zum Beispiel mit Klebeband macht, dass eben von oben die Karte selbst nicht an dem Toploader irgendwie kleben bleiben könnte oder so. Und ja, das, ne, eigentlich hast du es schon ganz gut beschrieben, geiz da bei so einem Wert auf gar keinen Fall am Versand und mit Verfolgung, mit Versicherung, mit allem Möglichen, weil so eine Karte zu verschicken ist echt. Also, wenn ich solche Karten kaufe, oder selbst im Bereich von 30 Euro oder so, werde ich schon ordentlich nervös, weil ich immer denke, boah, es wird so ein Hassle, wenn das nicht ankommt, dann da irgendwie was zurückzufordern, der Verkäufer oder der Käufer, je nachdem, wird natürlich immer das Gegenteil behaupten und es ist halt immer, also lieber auf der sicheren Seite sein und dann nicht genau bei solchen Sachen am Versand sparen oder so.
Das finde ich halt auch immer wieder sehr interessant. Ich habe ganz, ganz viele Leute, die bei mir Playsets bestellen, die sich dann auch beschweren, weil bei meiner Verpackmethode halt bei Playsets nur eine Schutzkarte vorne drin ist. Ansonsten habt ihr ein komplettes DIN A4 Blatt da drin und dann seid ihr bei genau 19,8 Gramm. Ja. Inklusive Brief und Briefmarke. 20 Gramm darf ich haben. Statt dass die Personen, die sich dann beschweren, oh mein Gott, du hast nur eine Packkarte dabei geschmissen, sagen, hey, ich zahle 15 Cent. Das ist jetzt echt nicht viel mehr dafür, dass du einfach dann auf 50 Gramm Verpackung gehen kannst. Ja. Es gibt leider Gottes die shady Leute, die bei 50 Gramm, wo man sagt, hey, ich zahle die 15 Cent mehr, die denken, oh, 15 Cent gratis. Und dann
da gehe ich dann
nicht dreist hin und sage dann, hey, ich habe den Brief hier auf meine Waage geschmissen, das Ding hat 13 Gramm. Du hast mit dem normalen Versand und nicht mit Kompakt. Erstens, ich habe mit Kompakt bestellt, achte da das nächste Mal drauf, mache eine richtige Verpackung drin. Zweitens hätte ich eine 15 Cent wieder. Und der nächste Tipp, den ich euch geben kann, gerade bei Card Market, bestellt etwas, wenn ihr was bestellt, andersrum, wenn ihr was verkauft und da ist zum Beispiel mit Prio verkauft, schickt das auch mit Prio raus und nicht mit versichert. Weil das Problem ist, wenn man es versichert, Prio ist ja nur eine Sendeverfolgung. Mhm. Wenn man es versichert, müsst ihr euch das Geld von der Post wiederholen, wenn die Karte verloren geht. Mhm. Prio-Briefe werden von Card Market erstattet. Mhm. Und Card Market ist wesentlich einfacher, sein Geld von Card Market zu bekommen, als von der Post.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade wenn man nicht mit der Materie zusammenarbeitet, dann ist auf jeden Fall in der angegebenen Bestellformat dann auch Sachen zu verschicken, ist auf jeden Fall ratsam. Also die wissen schon, warum sie das so einteilen und ab wie viel Euro so. Aber ich hoffe, das konnte euch die Fragen ganz gut beantworten. Wenn ihr auch generell, wenn ihr mehr zum Thema Card Market, Handel und Karten verpacken hören wollt, dann schreibt uns das zum Beispiel ins Ask Us Anything, dann gehen wir da sehr gerne nochmal drauf ein. Weil ich finde das Thema sehr interessant, weil ich so häufig, wenn ich Karten bestellt habe, mache ich Briefe auf, die so dusselig verpackt sind, wo ich mir denke, mein Gott, was habt ihr euch da denn gedacht? Also wo ich dann oben öffne und dann merke, ich habe schon, wenn ich nicht aufgepasst hätte, halb in die Karte reingeschnitten oder so, wo ich mir irgendwie denke, wer hat das denn sich überlegt? Oder
ne, wenn wir da Klebeband, ja, und ja, sowas, genau, einfach in den Umschlag geschmissen und dann drüber fallen die und auch und die Hülle nicht zugeklebt und
also, ja, fürchterlich. Glauben. Also da können wir auch gerne zum einen über unsere Horror-Stories gerne mal berichten, wenn ihr das wollt, aber auch euch mal zeigen, wie wir Karten verpacken. Und vielleicht können wir auch mal gegenseitig checken. Vielleicht mache ich auch was grundlegend falsch mit meinen Karten. Bisher noch keine zu große Beschwerde bekommen. Aber ja, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder eben ins Ask Us Anything auf dem Discord. Aber das bringt uns auch schon ans Ende von Folge 149 von Radio Ravnica. An dieser Stelle ein besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich der General Götterspeise, Buster Madison, Easy Reader 24, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag. Auch noch vielen, vielen Dank an alle anderen Patreons, die uns da monatlich supporten. Und natürlich auch wieder vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Haut da rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.